Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld TV Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl.
Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen in Vogts Bier Express, herzlich willkommen zu Echtgeld TV und einer neuen Ausgabe von Zu Gast at Echtgeld TV. Wieder einmal bei uns ist Invesco, vertreten diesmal durch Simon Werkheiser. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und wir wollen heute über etwas sprechen, was wir schon mal als einen Sendungsschwerpunkt auf der inhaltlichen Seite für euch gemacht haben, nämlich das Thema Anleihen. Heute geht es aber darum, wie man in solche Produkte und in welche unterschiedlichen Produkte man investieren kann, jetzt, wo jemand zurückgekommen ist. Und nicht zurückgekommen, sondern sowieso immer mit dabei, sind zwei. Einmal Christian und natürlich der Disclaimer.
Ja, denn auch beim Thema Anleihen gilt natürlich, alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern ein Meinungsaustausch. Und was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie unser Gast Simon Werkheiser. Und natürlich auch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es in Form von Fondsporträts auch wieder in der Echtgeld-TV-Lounge gibt. Genug der Vorrede. Die übliche Frage, lieber Simon, für Gäste hier, auch wenn ein Unternehmen schon zum wiederholten Male da ist. Wir haben ja immer neue Zuschauer. Wer ist denn Invesco? Wer bist du? Und was machst du bei Invesco?
Sehr gerne, vielen Dank. Danke für die Einladung, schön heute hier sein zu können. Also bei Invesco betreue ich die institutionellen Kunden auf der ETF-Seite. Was sind institutionelle Kunden? Prinzipiell kann man das subsumieren, alle Pensionskassen, Versorgungswerke, Versicherungsunternehmen und dergleichen. Sprich, passend zum Thema, ausgerechnet die Kundengruppe, die sehr stark im Bereich Fixed Income, also Unternehmensanleihen und Staatsanleihen und dergleichen unterwegs ist. Invesco ist ja einer der größten globalen Asset Manager der Welt. Wir sind der viertgrößte ETF-Anbieter der Welt und verwalten momentan ein Vermögen von etwa 1,4 Billionen US-Dollar für unsere Kunden und davon einen signifikanten Teil auch im Rahmen unserer ETF-Strategien.
Ja, und Anleihen haben wir heute als Thema gewählt und zwar aus einem ganz besonderen Grund, denn da ist er wieder, der Zins. Der ist zurückgekommen. Jahrelang war er weg und es war eigentlich auch schon das Zeitalter der Zinslosigkeit ausgerufen. Meistens, wenn sowas ausgerufen wird, dann dauert es auch gar nicht mehr so lange, bis es sich zeigt, dass Dinge zurückkommen. War bei der Inflation ja genauso. Wir drei wollen heute darüber sprechen, wie man eigentlich da investieren kann. Denn wenn Bundesanleihen im kurzfristigen Bereich auf einmal wieder bei 2,6% notieren, dann ist ja vielleicht auch für euch an der einen oder anderen Stelle eine Möglichkeit gegeben, Dinge auch mal in die sichere Rückzahlungsebene umzuschiften und vor allen Dingen dabei auch ein diversifiziertes Investment zu haben. Also von daher fangen wir mal nochmal zum Einstieg zumindest bei den Grundlagen an. Was sind Anleihen eigentlich genau und im Vergleich zu Aktien, was sind da die wesentlichen Merkmale und vor allen Dingen auch Unterschiede?
Ja, ist ein sehr, sehr spannendes Thema und man muss vorausschicken, es ist auch ein sehr komplexes Thema. Und verzeiht bitte, ich habe einige Jahre im englischsprachigen Ausland gelebt. Ich versuche, mich wirklich zu motivieren, so gut es geht, nur deutsche Begriffe zu verwenden. Aber gerade in dem Komplex verzeiht es mir, wenn das ein oder andere englische Wörtchen sich da einschleicht. Also prinzipiell, du hast es ja gerade schon gesagt, Tobias, Aktien, Anleihen, es sind prinzipiell erstmal beides Wertpapiere. Ja, es sind verbriefte Rechten und Pflichten, die letztlich Investoren handeln können. Eine Aktie ist prinzipiell erstmal Eigenkapital verbrieft. Das heißt, es ist endlos. Mir gehört ein Teil des Unternehmens sozusagen. Eine Anleihe auf der anderen Seite ist letztlich ein verbriefter Kredit. Ja, nicht anders, wie wenn ich zu meiner Hausbank gehe und dort einen Kredit abschließe, um mir irgendwas zu kaufen, Auto, Haus, was auch immer. Wenn ich diesen Kredit dann letztlich in ein Wertpapier verbriefen würde, so nennt man diesen Prozess, dann hätte ich auch eine Anleihe. Was für ein Charakter hat die Anleihe? Üblicherweise ist die Anleihe in der Laufzeit begrenzt. Das heißt, sie geht 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, wie auch immer. Und sie zahlt mir üblicherweise einen sogenannten Zinscoupon, also das heißt eine laufende Verzinsung. Es gibt dann immer noch mal auch Abwandlungen dieser Anleihe. Es gibt endlose Anleihen, es gibt Anleihen ohne Couponzahlungen. Da gibt es ja mannigfaltige Unterschiede in dem Bereich. Prinzipiell könnte man sagen, dass Anleihen etwas weniger Volatilität auch per se aufweisen wie Aktien. Ich meine, auch dann kommt es wieder so ein bisschen drauf an. Rating ist da ein ganz wichtiges Thema. Ja. Unternehmen werden ja von den großen Ratingagenturen entsprechend einklassifiziert, was ihre Schuldnerqualitäten angeht. Jeder von euch wird schon mal AAA oder Double B oder was auch immer gehört haben. Man unterteilt das in 2 große Bereiche, Investment Grade und Non-Investment Grade, was dann High Yield ist, oder man sagt es auch umgangssprachlich Ramschanleihen. Das Wort ist aber schlimmer, als es eigentlich jetzt mal von einer Investitionslösung her auszugehen ist, darstellt. Das sind prinzipiell erstmal so die unterschiedlichen Charakteristika von Anleihen zu Aktien. Also auf der einen Seite habe ich sozusagen einen Teil des Unternehmens, ich partizipiere an dem Eigenkapital, auf der anderen Seite finanziere ich sozusagen das Unternehmen, indem ich dem Unternehmen einen Kredit zur Verfügung stelle.
Ja, das war jetzt mal so ganz kurz das zusammengefasst, was Anleihen von Aktien unterscheidet. Da waren natürlich jetzt schon ein paar Begriffe drin, so Investment Grade, High Yield. Aber keine Angst, ja, wir kommen im Laufe dieser Sendung zu genau diesen Begriffen. Und zwar nicht auf einer abstrakten Ebene, sondern konkret am Beispiel von ETFs, in die er auch investieren kann. Man kann das vielleicht auch nochmal so zusammenfassen aus der Perspektive des Investors. Bei der Aktie habe ich eine Beteiligung und meine Erwartung ist, dass das Unternehmen gut läuft, denn nur dann partizipiere ich richtig, dann kriege ich eine Gewinnbeteiligung, nämlich eine Dividende, und dann wird's mehr wert, wodurch ich an der Aktie beteiligt bin. Bei der Anleihe hoffe ich ja einfach nur darauf, dass das Unternehmen zumindest so lange überlebt, bis es die Anleihe zurückzahlen kann und auch natürlich meine Zinsen. Es muss dem Unternehmen gar nicht besonders gut gehen, es sollte nur nicht allzu schlecht laufen. Gleichzeitig ist in der Regel der Coupon bei Anleihen natürlich geringer als das, was ich als Renditeerwartung bei einer Aktie habe. Deswegen sagen manche Leute, dass eigentlich Anleiheanalysten diejenigen sind, die viel genauer auf die Unternehmen schauen, weil sie haben zwar auch sehr viel zu verlieren, aber sie haben nicht so viel zu gewinnen. Teilst du diese Einschätzung?
Prinzipiell ja. Man muss bedenken, dass eine Aktie in dem Moment, in dem ich Geld in eine Aktie investiere, ist es immer so ein bisschen eine Überraschung, wo die Reise endet. Ja. Eine Anleihe auf der anderen Seite ist bestimmt durch die Funktionsweise mathematisch relativ gut bestimmbar, wo die Reise hingeht und wie es ausgeht. Natürlich kommen solche Faktoren da sehr, sehr stark dann dazu, wie entwickelt sich die Kreditqualität des Unternehmens. Wie du richtig gesagt hast, es gibt unglaublich viele Analysten, die sich im Bereich der Fremdfinanzierung bei Unternehmen, also Anleiheanalysten, tummeln und da sehr, sehr genau reingucken. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich Anleihen insofern auch ein Stück weit komplexer sind, weil ich ja verschiedene Laufzeiten auch bei den Anleihen habe. Das heißt, der Schuldner ändert sich ja gar nicht. Bei einer Aktie habe ich normalerweise den Emittenten, Google oder Facebook oder Meta, wie sie mittlerweile heißen, oder wer auch immer. Bei einer Anleihe ist es ja so, dass ich immer noch denselben Emittenten habe, aber im Zweifel 300 verschiedene Anleihen habe. Und jede einzelne Anleihe hat gewissermaßen ihr eigenes Chance-Risikoprofil. Ja, und das schauen sich natürlich dann auch diese Analysten an.
Und das erklärt natürlich auch die Komplexität, die du erwähnt hast. Du hast auch gesprochen über das Thema Volatilität von Anleihen, Risikowahrnehmung und ja, also was diesen Unterschied zwischen Aktien und Anleihen angeht, da haben wir ja letztens erst einen Spruch von einem Börsenaltmeister, einem Jahrhundertspekulanten in der Sendung gehabt, nämlich André Costolani. Eine seiner Bonmot-Weisheiten war: Wer gut essen will, kauft Aktien, wer gut schlafen will, kauft Anleihen. Und da muss man ja auch sagen, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Historie schaut, das hat ja auch ganz gut gepasst. Nämlich immer dann, wenn es an den Aktienmärkten richtig gerappelt hat, waren Anleihen, insbesondere natürlich jetzt auch Staatsanleihen, ein sicherer Hafen. Also beispielsweise der Dotcom-Crash 2000 bis 2003, der MSCI World in Euro damals -55%. Wer hingegen gesagt hat, also ich packe mir jetzt mal einfach europäische Staatsanleihen rein, der hat 23% plus gehabt in dieser Zeit. Oder ein anderes Beispiel, die Finanzkrise damals, 2007 bis 2009, hat der MSCI World sich halbiert. Mit europäischen Staatsanleihen gab es immerhin noch 8% plus. Das ist also so eine schöne Argumentation, auch warum man diese Aktienanleihenportfolios zusammengesetzt hat. So, und jetzt kam dann das Jahr 2022. Da ist dieser schöne Zusammenhang kräftig ins Rutschen geraten. Einfach mal in Zahlen. MSCI World in Euro -13%. Euro Aggregate Bond Index, also alle möglichen Euro-Anleihen mal zusammengefasst, -17%. Also mehr verloren noch als Aktien. Da erklär uns doch, was war da los?
Ja, sehr spannendes Thema. Letztes Jahr, und das kann man, glaube ich, so verallgemeinern, war ein sehr, sehr spezielles Jahr für Anleihen gewesen. Tatsächlich war es in Sachen Performance-Entwicklung, also Total Return meiner Anleihenanlage, das schlechteste Jahr, was wir in über 30 Jahren gesehen haben. Ja. Warum? Es ist so ein bisschen ein hausgemachtes Problem, wenn man das mal so sagen kann. Ja. Die Zentralbanken haben, du hast es gerade korrekterweise angesprochen, im Rahmen der globalen Finanzkrise seinerzeit massiv die Zinsen nach unten gezogen, also die Leitzinsen gesenkt, die Wirtschaft zu unterstützen, was auch, wie wir mittlerweile wissen, ja halbwegs gut funktioniert hat, retrospektiv. Im Zuge dessen ist halt Folgendes passiert. Die Anleihen orientieren sich mit ihren, also ich kaufe ja immer mich in ein Paket sozusagen rein, was immer eine Stichtagsbetrachtung ist. Ja. Die Anleihe, die ja letztlich die Nominalschuld verbrieft, also ich investiere 100 Euro und kriege irgendwann 100 Euro zurück und ich habe einen Zinscoupon von, sagen wir mal, 3%. So, nächstes Jahr ist das Zinsniveau um 3% runtergegangen. Ich nehme jetzt irgendwelche wahllosen Zahlen. Ja, ist das Zinsniveau um 3% runtergegangen, dann muss natürlich diese Anleihe im Sinne der relativen Attraktivität des momentanen Zinsniveaus darauf reagieren. Weil sie spiegelt immer das aktuelle Zinsniveau wider. Das heißt, der Kurs der Anleihe bewegt sich natürlich analog des Marktzinsniveaus. So, Zentralbanken haben weltweit die Zinsen gesenkt. Dadurch sind die Anleihen kurstechnisch extrem nach oben gegangen. Was bedeutet die Verzinsung, also die tatsächliche Verzinsung, man spricht da im Fachjargon von der Yield to Maturity, also die Verzinsung bis zum Laufzeitende, ist runtergegangen. Also diese beiden Komponenten bewegen sich invers zueinander. Und das heißt, wir waren, was das Zinsniveau anging bei Anleihen, waren wir praktisch auf dem absoluten Grund und Boden angekommen, was möglich ist. Man hat ja damals auch solche News irgendwo gesehen, wie dass man in Dänemark, war es glaube ich gewesen, Baufinanzierung, dass man Geld bekommt, wenn man die abschließt. Ja, und so eigentlich schwachsinnige Sachen, muss man sagen. Weil das ist nicht normal, dass ich irgendwo einen Kredit aufnehme und dafür noch Geld bekomme. Wir hatten das ja auch in Deutschland im Bereich von Konsumentenkrediten gehabt. So, also wir waren ganz, ganz weit unten. Es ging eigentlich nicht mehr weiter runter. So, was ist dann passiert? Im Zuge der Corona-Maßnahmen, einem Aufpoppen der Wirtschaft, alle wollten wieder reisen, alle wollten konsumieren. Die Pandemie war weitestgehend dann fast abgeschrieben gewesen. Die Leute haben ihr Geld nach draußen getragen. Die Inflation ist massiv angesprungen. Darauf mussten die Zentralbanken natürlich weltweit reagieren, also überall auf der Welt, sogar in Japan, was fast ein Novum ist. Und dadurch gab es dann natürlich einen sehr, 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 sehr starken Ausverkauf im Bereich der Anleihen, weil eben dieser Effekt dann letztlich aufgetreten ist, was ich eingangs erwähnte. Anleihen müssen sich immer auf dem aktuellen Marktzinsniveau sozusagen repricen, wie man das im Fachjargon nennt. Ja. Das heißt, der Zentralbankzins ist massiv nach oben gegangen. Dementsprechend mussten relativ dazu auch Anleihen sich irgendwo in diese Richtung bewegen. Und dadurch hatten wir dann tatsächlich den stärksten Ausverkauf der der Neuzeit gesehen bei Anleihen.
Ja. Ja, und bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast, nämlich diesem sogenannten Negativzins, kann man ja nochmal sagen, Grüße gehen raus an dieser Stelle an unseren Bundeskanzler und den damaligen Finanzminister, der dieses historische Zeitfenster für spektakuläre Kreditaufnahmen, für Infrastrukturmaßnahmen, die auch mit der alten Regierung schon hätten angegangen werden können, kolossal verpasst hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und das ist besonders deswegen schade, weil man sich natürlich auch sehr lange hätte verschulden können. Denn bundesrepublikanische Schulden hatten eben auch in längeren Laufzeiten Negativzinsen. Apropos Laufzeit. Das ist ja etwas, was ganz besonders wichtig ist. Wir kommen ja im weiteren Verlauf noch auf andere Abgrenzungen, Staats, Unternehmen und so weiter. Aber das Thema Laufzeit. Was müssen Anleger neben den Sachen, die du da schon gesagt hast, ganz kurz im Blick behalten, wenn es um Laufzeiten geht?
Gut, prinzipiell muss man sagen, dass je länger eine Anleihe läuft, umso größer ist natürlich mein Risiko, was ich eingehe, einfach bedingt dadurch, dass zukünftige Änderungen der Zinskurve, komme ich gleich drauf zu sprechen, einen größeren Einfluss haben auf Anleihen, die lange Laufzeiten haben, als auf Anleihen, die entsprechend kurze Laufzeiten haben. Ja, und ich hatte ja eben schon erwähnt, wir haben ja im Zweifel einen Schuldner, der verschiedene Anleihen emittiert hat im Laufe eines Jahres oder wie auch immer. Und jede Anleihe lebt sozusagen ein Stück weit für sich. Ja. Und dazu kommt dann eben dieser Effekt der sogenannten Zinsstrukturkurve. Die Zinsstrukturkurve, kurz erklärt, ist praktisch, stellen Sie sich vor, wir haben Bundesrepublik Deutschland Anleihen, ja, also normale deutsche Staatsanleihen, eine für ein Jahr, eine für zwei Jahre, eine für drei Jahre. Also das sind die Endfälligkeiten, eine wird nach einem Jahr, nach zwei und drei Jahren und so weiter fällig. Das geht raus bis 20 Jahre etc. Und für jedes Jahr kann ich dann sozusagen einen Punkt abtragen auf einem Graphen, auf einer Kurve, was die Verzinsung von dieser einen Anleihe ist. Und daraus ergibt sich dann diese sogenannte Zinsstrukturkurve. Ganz, ganz wichtiges Thema im Bereich des Anleiheninvestments.
Ja, und genau das sehen wir ja auch an den Kursentwicklungen der vergangenen Jahre. Auch dazu haben wir euch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Von Juni 2013 bis Ende 2021, die Kurzläufer damals mit einem Plus von nur 3%, ne, die haben also an diesen sinkenden Zinsen kaum partizipiert und sind dann jetzt, als die Zinsen gestiegen sind, auch nur um 4% runtergegangen. Die Langläufer dagegen, also Anleihen mit einer Laufzeit von 7 bis 10 Jahren, die haben zunächst mal in diesem Zinssenkungszyklus 2013 bis 2021 über 40% auf Euro-Basis zugelegt und sind dann eben entsprechend hier in unserem Beispiel 7 bis 10 Jahre um 16% abgeschmiert. Das ist eben genau dieser Zinshebel langer Laufzeiten, der dann, wenn die Zinsen sinkt, für uns Anleger laufen und andernfalls eben so wie im letzten Jahr gegen uns läuft. Das heißt also, wenn man irgendwelche Anleihenindizes hat, ist es sehr wichtig, dass man in die Factsheets vom ETF hineingeht und schaut, na, was ist denn für eine Laufzeit drin? Manchmal steht das oben drauf, ja, so 1 bis 3, 7 bis 10. Manchmal hat man aber auch allgemeine Indizes, wo alle möglichen Anleihen eines Emittenten bzw. einer Emittentenklasse drin sind, nur Unternehmen. Allein auch dazu kommen gleich Beispiele. Dann muss man in die Factsheets reingehen und sagen, okay, wie ist denn jetzt die durchschnittliche Laufzeit, dass man das abschätzen kann. Wenn man jetzt bei euch in die Factsheets reingeht, findet man aber da das Wort durchschnittliche Laufzeit nicht. Stattdessen steht da durchschnittliche Duration. Ganz kurz, was ist das?
Genau, auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff im Bereich des Anleiheninvestierens, die Duration. Die Duration, oder ich fange vorne erstmal an, Laufzeit. Anleihe wird begeben, Laufzeit 5 Jahre, gibt's nicht viel zu diskutieren. Anleihe läuft halt 5 Jahre. Ne? Die Duration gibt an, was die sogenannte mittlere Kapitalbindungsdauer einer Anleihe ist. Kompliziertes Wort, wie fast immer im Bereich der Finanzwirtschaft. Was ist die mittlere Kapitalbindungsdauer? Ich bekomme ja, während ich die Anleihe halte, bekomme ich ja einen Zins ausgezahlt. Und dieser Zins zieht mir sozusagen ein Stück weit die Laufzeit nach vorne, also zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich ja in Summe das Kapital, was ich investiert habe, früher zurückhabe, wie die Anleihe fällig wird. Ja, und deswegen ist die Duration ganz, ganz wichtiges Maß. Wir sehen auch, das wird man dann auch entsprechend in den Factsheets von uns sehen, wenn jetzt beispielsweise wenn wir einen Index haben, der Bereich 1 bis 3 beispielsweise läuft, das heißt, wir haben Anleihen im Bereich 1 bis 3 Jahre Restlaufzeit hier investiert, dann wird die Duration irgendwo so im Bereich von 1,8 sein. Ja, man würde normalerweise sagen, die mittlere Laufzeit ist 2, weil ich habe ein Jahr, ich habe 3 Jahre, mittlere Laufzeit 2. Aber so wird die Duration eben irgendwo ein bisschen unter 2, unter der Mitte sein. Und das kann man applizieren auf letztlich alle ETF-Produkte in dem Bereich. Es gibt dann noch, das möchte ich noch kurz da einschieben, es gibt dann noch das Maß der sogenannten modifizierten Duration oder Modified Duration. Das ist letztlich gar nicht viel anders. Die Zahl unterscheidet sich auch gar nicht so stark von der Duration, also in der absoluten Zahl gemessen. Diese gibt dann wiederum an, um wie viel bewegt sich meine Anleihe, wenn der Basiszins, also das Zinsniveau, sich um 1% bewegt. Ja, also habe ich eine Modified Duration von 8 und mein Zinsniveau bewegt sich um 1%, dann heißt das, die Anleihe bewegt sich um 8%. Und das ist halt das, was ich eingangs sagte, was so schön ist bei Anleihen. Ich habe einen gewissen Planungshorizont im Vergleich zu einer Aktie. Weil ich weiß halt eben, wenn ich in die Anleihe investiere und ich habe eine Modified Duration von 8 und ich weiß, die EZB wird jetzt eben halt die Zinsen nochmal um 1% oder was auch immer anheben. Ich simplifiziere das jetzt ein bisschen, aber dann bewegt sich die Anleihe um 8%. Was mit Facebook passiert, wenn jetzt die Fed um 1% anhebt oder runter macht, das weiß natürlich keiner so genau. Ja. Dementsprechend ganz wichtiges Maß.
Ja, ganz lustig, dass wir diese Sendung ausgerechnet am 2.2. aufnehmen, an dem Tag also, nachdem Facebook Zahlen gebracht hat und gerade einen relativen Sprung nach oben gemacht hat. Aber das ist jetzt heute gar nicht unser Thema. Wir wollen ja auch nochmal dann gucken, wie man jetzt eigentlich investiert. Und was wir hier als erstes Produkt haben, ist der Invesco Euro Government Bond ETF, den Christian auch schon angesprochen hatte, wo der Vergleich auch so vorbereitet ist, dass ihr mal seht, wie der sich entwickelt hat und wie er sich auch gegenüber Aktien entwickelt hat. Da ist ja jetzt mit der Duration 7,2 ein Zeitrahmen drin, adjustiert, so wie du es gerade erklärt hast, der schon mal ganz ordentlich ist. Also eigentlich ist jetzt die Frage, was macht man denn jetzt, nachdem die Zinsen so angestiegen sind? Geht man jetzt in lange Laufzeiten in der Erwartung, dieser Zinserhöhungszyklus ist weitestgehend vorbei? Kleinere weitere Anstiege wirken sich dann nicht mehr so schlimm auf die Kurse an? Oder bleibt man in kurzfristigen Laufzeiten drin? Gibt es dazu etwas aus dem Hause Invesco?
Ja, ist sicherlich eine sehr, sehr schwierige Frage zu beantworten. Ja, weil wenn wir eins gelernt haben im Laufe der letzten Monate, ist, dass keiner was weiß. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ja, man sieht das auch. Ich dachte, als du jetzt gerade mit dem Meta-Beispiel kamst, dachte ich, du holst jetzt das Beispiel raus, was die Fed gestern gebracht hat. Ja, weil das wäre ja tatsächlich hier jetzt auch sehr nah unserem Thema auch gewesen. Was hat die Fed gemacht? Die Fed hat gestern im Rahmen der Erwartungen den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Was ist passiert? Die Treasury Yields, also die Renditen der US-Staatsanleihen, sind gefallen. Also eigentlich komplett invers zu dem, was man erwarten würde und was wir in den letzten Zinszyklen der Fed gesehen haben. Aber das war einfach der Sache geschuldet, dass man hier wohl mittlerweile etwas mehr Vertrauen der Fed ausspricht, was weitere Maßnahmen sozusagen angeht, um jetzt die Wirtschaft nicht komplett an den Rand des Abgrunds zu drängen. Und soll man lang, soll man kurz? Das ist nicht ganz einfach und trivial zu beantworten. Ich habe natürlich in beiden Laufzeitenbändern habe ich momentan gewisse relative Vorteile. Vorteil Nummer eins, dadurch, dass die Zentralbanken so stark angehoben haben, also den Leitzins angehoben haben, bekomme ich mittlerweile auf kurzfristige Anleihen fast denselben Zins oder fast dieselbe effektive Verzinsung, wie ich auf lange Laufzeiten bekomme. Das liegt an dem Effekt, den wir inverse Zinsstrukturkurve nennen. Also wir sehen momentan, dass die Zinskurve massiv ansteigt am kurzen Ende, also bis ein Jahr. Und dann fällt sie hinten runter ab, also ist invers, ja, und dann gleitet sie so eigentlich geradeaus weiter. Das heißt, ich bekomme relativ betrachtet für ein- bis dreijährige Anleiheinvestments fast dieselbe Verzinsung wie für langfristige Anleihen.
Also ich kann es auch so sagen, ich kriege eigentlich keine Prämie dafür, dass ich diese höheren Zinssensibilitätsrisiken in Kauf nehme.
Andererseits, und ja, auch das Bonitätsrisiko,
genau, in Kauf nimmst. Das ist ja auch, je länger ich investiert bin, umso stärker können natürlich Veränderungen beim Unternehmen dafür sorgen, dass sich die Qualität des Schuldners verändert. Ja, insofern es ist wirklich nicht trivial. Nur man muss ganz klar sagen, langlaufende Anleihen zu kaufen macht natürlich vor allem auch auf dem Niveau jetzt nur Sinn, auch wenn wir über Realrenditen sprechen, wenn ich davon ausgehe, dass die Zinsen wieder fallen, weil dann habe ich wieder einen positiven Kurzeffekt. Wenn ich eher ein bisschen unsicher bin, dann fahre ich sicherlich ganz gut damit, eher kurzlaufende zu kaufen, beziehungsweise bei Produkten darauf zu achten, dass die Duration nicht allzu groß ist. So, und wie das konkret aussieht, schauen wir uns jetzt mal in einem Beispiel an, wo es nicht um Staaten geht, sondern quasi um die Kehrseite der Aktienmedaille, nämlich um Unternehmensanleihen. Gerne auch Corporate Bond genannt, den englischen Terminus deswegen, weil er eben auch in der Bezeichnung eurer Unternehmensanleihen ETFs drinsteckt. Und jetzt arbeiten wir uns doch einfach mal durch den Titel. Das Schöne ist ja bei ETFs, das ist so selbsterklärend, ne? Invesco Euro IG Corporate Bond ESG ETF. So, also was Invesco ist, wissen wir, was ein ETF ist, hoffentlich auch. Und den Euro haben wir jetzt auch lange genug. So, jetzt fangen wir mal an. IG. Was ist das? Es steht sicherlich nicht für IG Industriegewerkschaft.
Vollkommen richtig. IG ist auch branchenüblich tatsächlich dann für Investment Grade. Das heißt, wir bewegen uns innerhalb der Rating-Skala im Bereich AAA bis BBB minus. Das sind die Unternehmen, die letztlich Investment Grade geratet sind. Also sprich die Unternehmen, die tendenziell oder relativ betrachtet eine höhere Kreditqualität aufweisen.
Also ist das, wo man sagt, ja, das ist noch okay. Kannst du rein investieren, ist kein Müll, kein Junk, da kommen wir später zu, Ramsch.
Genau.
AAA, ja, ist da die Supernote. Ja, die Bundesrepublik Deutschland beispielsweise ist AAA. Aber es gibt auch tatsächlich ja Unternehmen, die AAA sind. Johnson & Johnson beispielsweise oder auch das in eurem Fonds hier unter den Top Ten, eine Anleihe von Microsoft. Und damit hat Microsoft ja interessanterweise ein besseres Rating als die Vereinigten Staaten von Amerika. Die wurden nämlich 2011 zumindest von S&P auf AA runtergestuft. Aber
plus.
Immerhin. Aber es ist nicht mehr das AAA. Aber das ist ja noch nicht alles, sondern da ist auch noch so ein anderes Kürzel oben drin. Ne? Unser Lieblingskürzel, Tobias. Ne? ESG. Nachhaltig. Ist das jetzt ein grüner Fonds?
Ja. Könnte man so sagen. Also prinzipiell ist natürlich immer die Frage, wie integriere ich ESG? Also ESG steht ja für Environmental, Social and Governance, also sprich gute Unternehmensführung, wenig umweltschädlichen Betrieb und solche Sachen eben. Ja. Und wir schauen uns im Rahmen dieser Strategie natürlich an, wie nachhaltig sind die Unternehmen. Letztlich ist das ein rein systematischer Prozess. Da nutzt man beispielsweise Datenanbieter wie MSCI, die mittlerweile Riesenteams hier beschäftigen, um wirklich ganz, ganz tief in die Unternehmen reinzubohren und zu schauen, was machen sie, ja, um die Welt grüner, besser etc. zu machen. Ja, also Labor Laws, also keine Kinderarbeit, Alkohol, Tabak, das sind so typische Sachen, die ausgeschlossen werden. Und natürlich dann, wie groß ist beispielsweise der CO2-Fußabdruck, also wie viel CO2 wird emittiert bei diesen Unternehmen. Und genau, das wird letztlich alles in einen Topf geworfen, das wird analysiert und dann geht man eben her, schließt gewisse Unternehmen aus. Also die sind einfach per se gar nicht investiert, die gewisse Minimumhürden hier nicht erfüllen. Andere Unternehmen schauen wir uns dann an, was für eine ESG-Reise haben die hinter sich. Ne? Also wir wollen dann die Unternehmen dann auch schon stärker gewichten im Rahmen der Portfolios, die nachhaltiger sind wie ihre Peers. Also beispielsweise innerhalb der Stahlindustrie gibt es ja welche, die nachhaltiger sind wie andere.
Und dann wollen wir natürlich. Also wird dann ein Best-in-Class-Ansatz, so wird es ja dann in der Regel.
Es wird wobei beim Best-in-Class-Ansatz ist es so, dass ein Großteil der weniger nachhaltigen Unternehmen dann einfach rausgeschnitten wird. Das hat dann immer den Effekt, dass sich auch ein gutes Stück weit von der Benchmark wegkommen, weil ich einfach weniger Unternehmen in meinem Korb habe. Wir fahren da die Methodologie, mit der wir uns sehr komfortabel fühlen, dass wir immer noch ein sehr, sehr großes Universum an Unternehmensanleihen in diesem Fall hier drin haben, aber eben die übergewichten, die besonders nachhaltig sind.
Jetzt fällt ja bei der Gewichtung in dem ETF auf, dass da auch so Unternehmen drin sind, die man jetzt vielleicht nicht so ganz spontan sofort mit Nachhaltigkeit in Verbindung setzen würde. Da ist es, eine Stellantis ist drin, eine BMW ist drin, und die kommen dann durch diesen Filterprozess trotzdem durch, weil sie dann eben im Vergleich beispielsweise irgendwas besser machen als die anderen.
Genau. ESG heißt ja nicht nur, ich mache nichts, was mit CO2 was zu tun hat, ne? Sondern ich kann ja eben auch nicht einer Shell sagen, hör jetzt mal auf, irgendwas mit Erdöl zu machen. Weil dummerweise brauchen wir es einerseits noch und andererseits ist es nun mal eben das originäre Geschäftsmodell. Wir versuchen dann aber innerhalb dieser Peergruppen dann die Unternehmen schon zu identifizieren, die einfach besser laufen. Und du hast jetzt eben gerade zwei Beispiele gebracht, Tobias, mit BMW und Stellantis, also zwei Automobilhersteller, wo man wahrscheinlich den Case aufmachen kann, dass gerade diese beiden Unternehmen im weltweiten Vergleich noch eher zu den nachhaltigen Unternehmen gehören, was Rohstoffverwertung angeht, was Arbeitszeit, Arbeitsschutzgesetze angeht und dergleichen. Und das ist ESG.
So, und wenn ich dann reingucke, noch mal ein bisschen genauer reinbohre, dann sehe ich neben der Länderallokation vor allen Dingen auch eine Branchenallokation, wo ich mal wieder sehe, 55% im Finanzbereich. Erste Frage da ist, warum so viel Finanzen? Und das Thema Industrie, die auch mit 41% angegeben wird. Gibt es da noch ein paar Abgrenzungen, also was da so für Industrien dann drin sind? Das wären so die zwei Fragen zum Thema, wie sieht's eigentlich mit den Branchen aus?
Also prinzipiell, ich glaube, das ist ein Effekt, den sieht man tatsächlich über fast alle. Ich sag fast alle, weil da gibt es sicherlich einige Ausreißer, aber man sieht das über fast alle ESG-Strategien oder Methodologien hinweg, dass man ein relatives Übergewicht hat im Bereich von Finanzunternehmen, einfach aufgrund der Tatsache, dadurch, dass diese Unternehmen im Regelfall nichts mit Rohstoffen und dergleichen, CO2 etc. pp. Zu tun haben, oftmals auch in besonders grünen Gebäuden ihre Offices haben, ja, hat man da natürlich schon immer ein relatives Übergewicht im Vergleich zu anderen Sektoren. Das bringt ESG im Regelfall einfach mit sich. Innerhalb der Industrie gibt es dann sicherlich nochmal Unterteilungen. Also das ist jetzt sozusagen der Supersektor. Das ist dann natürlich noch auf allerlei Unternehmen dann aufgeteilt. Also ich kann jetzt keine konkreten Zahlen nennen, wie sich der Industriesektor dann jetzt hier noch konkret aufteilt. Das müsste man sich dann tatsächlich noch mal im Detail anschauen.
Ja, was man sich auch im Detail anschauen kann, ist natürlich, welche Anleihen sind jetzt drin? Das ist ja das Schöne bei ETFs. Einfach, transparent, fair. Und what you see is what you get. Und dann stellt man fest, wenn man sich diese Liste herunterlädt, es sind 322 Anleihen im Paket. Da kann man jetzt sagen, oh, das ist ja weniger, als es jetzt Aktien im MSCI World gibt. Das ist weniger Aktien, als es beispielsweise im Stock 600 Europe gibt. Aber natürlich trotzdem eine sehr, sehr signifikante Zahl. Und es ist natürlich auch für Anleger unter Umständen die einzige Möglichkeit, als Private in diese Anleihen zu investieren. Denn natürlich werden alle diese Anleihen an Börsen gehandelt, beispielsweise auch an der Börse Stuttgart. Da gibt es einen wunderbaren Anleihenfinder, da findet ihr die auch alle mit den entsprechenden Kennzahlen. Das Problem ist nur, wenn ihr sagt, ach Mensch, ja, diese Microsoft-Anleihe mit einem 3,125er Coupon, die bis 12.06.2028 läuft, die hätte ich jetzt gerne. Dann gebt ihr das in die Ordermaske eures Brokers ein und dann stellt ihr fest, die dürft ihr gar nicht kaufen. Wo ist da das Problem? Warum lässt man Privatanleger vieles machen, aber sagt, nee, also eine Microsoft-Anleihe oder irgendeine andere Anleihe unter Umständen nicht?
Ja, also einerseits das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil da kann natürlich so eine ETF-Strategie mal richtig auch ihre Stärke ausspielen, nämlich, dass sie den den Anleger überhaupt erst die Möglichkeit gibt, in solche Anleihen zu investieren, weil als normaler Privatanleger habe ich gar keinen Zugang zu diesen bestimmten Anleihen. Das mag einerseits daran liegen, wo diese Anleihe gehandelt wird global, also was ist der Handelsplatz, weil Börse Stuttgart ist vielleicht jetzt Microsoft einfach mal völlig egal, ja, die sind dann halt eben nur in USA beispielsweise notiert und es gibt dann hier so ein bisschen, ich sag mal, Seitenhandel, der jetzt an irgendwelchen Lokalbörsen stattfindet. Problematik dadurch ist für den Anleger natürlich, A, ich habe eine große Zugangshürde, B, die Liquidität ist vielleicht gar nicht so gut, ich zahle vielleicht einen teureren Preis, als ich müsste, etc. pp. Anderes Thema in diesem Kontext, die Anleihe oder Anleihen können emittiert werden von den Unternehmen mit gewissen Eintrittshürden. Ja? Also man unterscheidet da nach Benchmark- und Nicht-Benchmark-Anleihen beispielsweise. Benchmark-Anleihen sind immer unheimlich große Emissionen, also teilweise Milliarden. Ja, da kann jeder rein, da kann ich ab 1.000 Euro Minimum Investment sozusagen dann in die einzelne Anleihe hinein investieren. Meistens habe ich danach dann auch Stücke A, 1.000 Euro, das können aber auch 500 oder 100 Euro sein. Also das unterscheidet sich immer so ein bisschen, wie der Emittent das will. Der Emittent kann aber auch Non-Benchmark-Emissionen bringen, die dann beispielsweise für eine bestimmte Kundengruppe innerhalb institutioneller Kunden nur gedacht ist. Und dort sind dann die Minimum-Lot-Sizes oder Eingangsgrößen gut und gerne mal 100.000 Euro. Ja? Und dann haben die auch beispielsweise eine Stückelung von 100.000 Euro. Und das ist natürlich dann für den normalen Privatanleger ein bisschen schwierig.
Plus die MiFID-Regulierung, die auch noch immer dafür sorgt, dass es unter Umständen gar nicht angeboten werden darf, dass es nicht freigeschaltet werden kann, ja, weil eben natürlich nicht jeder ausländische Emittent, der sowieso keine Privatanleger will, jetzt auch eine Privatanleger-Dokumentation, beispielsweise dieses ominöse PRIP, da hineingibt. Insofern also hier mal wieder auch ganz wichtig diese Gateway-Funktion, die ETFs im Anleihenbereich haben. Man kann sich eben nicht das Portfolio so einfach als Privatanleger zusammenstellen, wie das mit Aktien möglich ist. Und deswegen sind Anleihen-ETFs da erste Wahl für diejenigen, die loslegen wollen.
Wenn ich vielleicht eine Sache da auch noch einschießen darf. Du hattest eben gesagt, es steht ja meistens drauf, was drin ist. Und das ist auch ein Punkt, wo man als Anleger wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil teilweise sind die Namen der ETFs im Anleihebereich, also ähneln sich eins zu eins. Aber unter der Motorhaube ist dann doch meistens noch mal ein anderer Motor versteckt. Ja, das haben wir im Aktienbereich tendenziell nicht so. Klar, es gibt Unterschiede bei der Replikation im Aktienbereich. Die Themen kennen wir ja, hattet ihr ja auch schon mit meinen Kollegen gehabt, hier bezüglich S&P 500, Steuervorteile etc. Aber wenn du eben einen S&P 500 ETF kaufst, kriegst du einen S&P 500 ETF und der S&P 500 ist immer derselbe S&P 500, der da drin ist. Ja. Bei Anleihen unterscheiden sich dann doch aber die Allokation der Portfolios teilweise recht stark. Klassisches Beispiel, also ich gehe jetzt noch mal ein bisschen zurück, Euro-Government, Bond, ETF, 1 bis 3, 7 bis 10, ist eigentlich egal. Was ist Euro-Government? Euro-Government ist ja prinzipiell erstmal im Regelfall die vier großen EU-Staaten, Spanien, Italien, Deutschland, Frankreich. Wir sehen dann aber innerhalb der ETF-Anbieter teilweise massive Unterschiede in der Allokation auf die einzelnen Staaten. Also es gibt beispielsweise, die heißen gleich, Euro-Government 1 bis 3. Bei dem einen habe ich 46% Italien-Risiko, bei dem anderen habe ich 30%. Das sind 16% Unterschied in der Allokation auf Italien. Ja, also da muss man dann wirklich auch aufpassen. Und das ist jetzt hier auch genauso mit den Unternehmensanleihen. Ja, also wirklich kann ich nur jeden motivieren, da immer gerne mal ein bisschen unter die Motorhaube zu gucken, was kriege ich denn überhaupt, wenn ich diesen ETF kaufe. Fast alle Anbieter bilden so wichtige Kennzahlen wie die Duration, die durchschnittliche Verzinsung, die Ausschüttungsrendite etc. ab. Ja, und da lohnt es sich dann auch einfach mal vielleicht so in die Top 10 reinzugucken, was kriege ich denn überhaupt im Bereich Euro IG Corporate Bond, weil das kann sehr, sehr viel sein, weil gerade jetzt auch im Bereich der nachhaltigen Strategien jeder Anbieter irgendwie so sein eigenes Süppchen kocht, ja, auf Plattdeutsch gesagt, und da muss man schon wirklich aufpassen, was ist es, was ich da investiere.
Nachdem wir jetzt den IG-Ansatz, also den Investment-Grade-Ansatz durchgesprochen haben, sagt man aber natürlich, na, da gibt's ja vielleicht noch was weiteres. Und was wir hier eben auch noch gefunden haben, da ist ESG dann auch gleich noch drin, brauchen wir hier nicht vertiefen, aber da ist ein Invesco Euro Corporate ESG Multifaktor ETF. Wo liegt hier der Unterschied? Wir haben ja schon diverse Male an verschiedenen Stellen über Multifaktor gesprochen. Beim Anleihebereich ist es für uns hier in diesem Format neu. Was macht ihr da? Was ist die Weiterentwicklung?
Ja, sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Also ich war früher selbst im Bondhandel tätig gewesen und kannte diese Art von Portfolio-Management gar nicht, bis ich bei Invesco eingestiegen war. Und Invesco hat eine sehr, sehr lange Historie im Bereich des Faktor-Investings. Das war prinzipiell erstmal im Bereich der Aktien gewesen. Und wir haben das letztlich appliziert auf den Fixed-Income-Komplex, also auf den Anleihenbereich. Was wir dort gerade im Bereich von ESG herausgefunden haben, also da gibt's viele Studien drüber, aber da reicht's auch einfach, wenn ich mir einen normalen Corporate Bond ETF anschaue und einen komplementären ESG Corporate Bond ETF mal nebendran lege und schau mal auf die Kennzahlen des Portfolios. Ich habe immer in dem Moment, wo ich nachhaltig werde, einen gewissen Impact auf dem Portfolio. Das liegt daran, weil nachhaltige Unternehmen einen Impact auf, also ein, das ESG-Rating des Unternehmens ist sozusagen negativ korreliert mit dem Spread. Ja, so, neues Wort, Spread. Das finden wir bei Unternehmensanleihen. Unternehmensanleihen preisen sich so, ich habe meine risikofreie Zinskurve, das sind prinzipiell erstmal die Staatsanleihen, das ist sozusagen die Basis. Und jedes Unternehmen hat sozusagen dann seine eigene Ausfallwahrscheinlichkeit über den Spread abgebildet. Ja, also das heißt, dass die Unternehmensanleihe rentiert über der sogenannten Risk-Free-Rate und dieser Spread ist halt eben unternehmensindividuell. So, was heißt das? Je grüner Unternehmen sind, umso besser ist im Regelfall das Rating auch von diesen Unternehmen. Was wiederum heißt, die Unternehmen müssen weniger für ihre Schulden bezahlen, weil sie halt einfach besser sind. Also eine höhere Kreditqualität haben. Und das meinte ich eben, zwei ETFs nebeneinander legen. Man wird sehen, dass der grüne ETF, wenn er exakt gleich ist wie der nicht grüne ETF, im Regelfall eine niedrigere effektive Verzinsung hat, wie die normale Core-Strategie. So, was wir gemacht haben, ist, wir steuern diesen Effekt über einen Multifaktor-Ansatz komplett aus. Das heißt, wir heben sozusagen die Zins und die Duration und was es dann sonst noch alles für Kennzahlen gibt auf dem Portfolio, komplett auf das Benchmark-Niveau wieder, über diesen Multifaktor-Ansatz. Weil wir suchen die Unternehmen dann nicht unbedingt danach raus, was, also zunächst haben wir einen ESG-Filter, identifizieren erstmal alle, ich sag mal, grünen Unternehmen oder die nach dieser Maßgabe überhaupt in Frage kämen. Aber dann ist es uns egal, ob es Unternehmen A oder B ist, solange es gewisse Faktoreigenschaften aufweist. Und wir bewegen uns da im Bereich der Faktoren Low Volatility, Value und Carry. Ja, ich sag mal, Low Volatility könnte man jetzt so ein einjährige Nestle, ja, niedrige Volatilität, super sicher. Value wäre jetzt am Beispiel eine Anleihe, die relativ stark ausverkauft ist, also sprich relativ betrachtet günstig ist. Das ist ja Value Investing. Und Carry heißt einfach nur Unternehmen, die einen relativ betrachtet hohen Zins zahlen. Wo ich einfach reinkaufe und dann läuft das.
Also eigentlich auch eine Sache, die uns ja als Aktieninvestoren vertraut ist. Beispielsweise von den Faktor-ETFs. Wenn ihr den MSCI Quality Factor ETF euch anschaut, dann heißt der Index eigentlich MSCI Sector Neutral Quality, was nichts anderes bedeutet als die Sektorengewichtung soll so sein wie im Großen, im Vater-Index im MSCI World, nur eben jeweils repräsentiert durch Unternehmen, die besondere Qualitätsmerkmale erreichen. Dadurch hat man im Grunde dasselbe Profil wie bei einem klassischen IG Investment Grade Unternehmensanleihen ETF, nur eben man hat eben diese grünen Themen mit dabei. Wirklich kann es auch nicht wundern, dass dieser ETF, der ja noch gar nicht so lange am Markt ist, sich bislang weitgehend in Laien entwickelt mit dem normalen Unternehmensanleihenindex. Das ist ja auch das Ziel, nur eben anders verpackt. Und das ist ja auch etwas, was institutionellen dann sehr wichtig ist. Für die werden ja die großen Volumina gemacht am Anleihenmarkt. Und insofern reagiert ihr darauf. Und Multifaktor habt ihr aber jetzt nicht nur so, sondern nochmal mit einem Zusatz. Da gibt es nämlich dann noch den Zusatz bei einem anderen Produkt, Short Duration, also kurze Laufzeit. Nur ist kurz ja genauso wie lang immer relativ. Was heißt denn für euch jetzt hier Short Duration? Was ist eine kurze Laufzeit?
Genau, guter Punkt. Wir haben beide ETFs, also sowohl den langen als auch den kurzen, an den üblichen Benchmarks orientiert. Ja, also der Short Duration orientiert sich an der Bloomberg Barclays 1-5 Jahre Benchmark und der andere eben über die volle Kurve, die ist ein bisschen weiter, da haben wir so eine Duration von knapp über 4. Und das genau heißt letztlich Short Duration. Das heißt, wir bewegen uns im Bereich von Anleihen, die eine Restlaufzeit haben zwischen 1 und 5 Jahre. Sind sie unter ein Jahr, fliegen sie raus. Sind sie über 5 Jahre, qualifizieren sie sich erst gar nicht.
So, das als kurzen Ausflug zu den Multifaktoren und zwar in beiden Varianten. Aber es ist ja nicht so, dass wir dann am Ende sind. Also wenn man sich dann weiterhin das Portfolio auch anschaut, dann kommt man auf den Invesco Corporate Hybrid Bond ETF, wo man sich jetzt fragt, Mann, so viele Namen, was heißt Hybrid oder anders gefragt, was sind Hybridanleihen?
Ja, auch ein sehr, sehr spannendes Thema, sehr nischig sicherlich im Bereich von Anleihen. Was sind Hybrids? Ganz kurz dazu. Aktie, Anleihe, Hybrids, wie der Name sagt, steht ziemlich genau in der Mitte. Es sind hybride Wertpapiere, es sind charakteristisch erst einmal Anleihen. Aber jetzt ist es so, dass das Anleihen sind, die von Unternehmen begeben werden. Hier in diesem speziellen Fall sind das alles multinationale Unternehmen aus Europa. Ja, die wir in unserem ETF drin haben, beispielsweise eine Vodafone oder ja, solche, was haben wir noch, BP, so typische große europäische Unternehmen, die begeben diese Art von speziellen Anleihen, weil sie bedingt durch ihre Natur teilweise dem Eigenkapital zugerechnet werden können, bilanziell. Das heißt, dass wir teilweise endlose Laufzeiten auf diesen Papieren haben. Das ist sozusagen notwendig, damit man sie teilweise auch dem Eigenkapital zurechnen kann. Der Coupon ist auch letztlich in der Diskretion des Unternehmens, den zu zahlen und nicht, ähnlich wie bei einer Dividende. Und die Anleihen, die jetzt keine endlosen Laufzeiten haben, die haben in der Regelfall dann sehr lange Laufzeiten. Was sie aber alle haben, sind sogenannte Call-Optionen. Also ich habe eine Möglichkeit, diese Anleihe, also ich als Emittent, habe die Möglichkeit, diese Anleihe vorzeitig zurückzuzahlen zu einem vorher fixierten Termin. Völlig transparent, kann jeder nachgucken. Steht genau drin, wann und wo diese Anleihe theoretisch zurückgezahlt werden kann. Was ist die Besonderheit jetzt da von diesem speziellen Segment? Die Unternehmen, das ist der Marktstandard, zahlen dann aber auch immer zurück. Und das wäre schon sehr signifikant, wenn ein Unternehmen sich dazu nicht entscheiden würde, das zurückzuzahlen, weil das ist einfach so der Konsens. Das erwartet jeder. Deswegen haben wir bei diesem Produkt relativ kurze Duration, weil das alles immer auf dieses sogenannte Call Date, also den Rückzahlungszeitpunkt berechnet wird.
Heißt in dem Fall etwa 3,5 Jahre?
Exakt, ganz genau, richtig. Einen sehr hohen Zins im Vergleich. Warum? Weil dadurch, dass es eben teilweise dem Eigenkapital zugerechnet werden kann, und das ist die Natur von Eigenkapital, von Aktienbesitzern letztlich ja auch, das ist das Erste, was im Feuer steht. Also wenn irgendwas schief geht, dann werden ja erstmal die ganzen Aktienanteilseigner zur Kasse gebeten. Also wenn das Unternehmen hops geht, dann sind die halt mit hops. So. Normale Anleihen, ja, und das ist ganz wichtig, ganz, ganz wichtiger Punkt im Anleiheninvestment. Wir haben den sogenannten Schuldrang, ja, und der kann sich von Anleihe zu Anleihe unterscheiden. Es gibt erstmal die normalen sogenannten Senior Bonds, das sind die vorrangigen Anleihen, das sind dann sozusagen die als allerletztes kommen, wenn so ein Unternehmen hops geht. Und dann kann ich in dem Rang so sukzessive nach unten gehen, bis ich dann irgendwo eben im Nachrang und im tiefen Nachrang bin. Und das ist dann so der Bereich, wo wir uns bei Hybrids hier bewegen. Ja, dadurch ist die Verzinsung aber höher, weil natürlich das Risiko auch vice versa steigt. Falls mal was schiefgehen sollte, stehe ich natürlich schneller im Feuer wie der, der den Senior Bond gekauft
hat. Ja, ist wirklich so ein bisschen so der Zwitter zwischen Aktie und Anleihe. Man nimmt mehr Risiko, aber ist ja nicht schlimm, wenn man dieses Risiko attraktiv prämiert kriegt. Dass das ganz gut funktioniert hat, kann man an der Historie des Index erkennen. Ja, der europäische Hybrid-Index lag zwischenzeitlich, bevor die Zinsen dann gestiegen sind, 45% im Plus von 2013 bis 2021. Ne? Also verglichen mit normalen Unternehmensanleihen, die waren nur 25% im Plus. Also wirklich eine Überrendite. Und das Schöne ist, seitdem es jetzt runterging, ist es natürlich auch zusammengeschmolzen, aber der Rücksetzer war nicht stärker als bei den Unternehmensanleihen, bei den Klassikern. Nichtsdestotrotz, eine durchschnittliche Rendite bis zu dieser Kündigungsfälligkeit von 6,5% zeigt einfach auch, da ist eine gute Risikoprämie dabei. Du hast eben mal erwähnt, Vodafone ist dabei, BP ist ein großer Emittent, Iberdrola, Bayer, Eni, Versorgerunternehmen mögen das gerne. Interessant an dieser Stelle auch, der Hybridmarkt ist riesig, aber Finanzunternehmen habt ihr hier mal draußen, sondern das ist auch sicherlich ein Standalone-Merkmal, dass hier wirklich Industriehybride mit dabei sind. Ich habe früher ganz gerne so nach der Finanzkrise in den Bankenhybriden herumgedaddelt. Da konnte man damals noch schöne Geschäfte machen, weil das teilweise so gepreist war. Da konnte auch ein Idiot wie ich einfach das einsammeln. Das ist inzwischen alles viel komplexer geworden. Ist ein Feld für viele aktive Manager. Hier habe ich den ganzen Markt. Aber wir müssen hier über ein Thema sprechen. Und das ist Liquidität. Wenn man sich einfach mal diese Anleihen an der Börse anschaut, der Spread, also die Spanne zwischen An- und Verkaufskurs, Geld- und Briefseite, der ist teilweise erheblich. Jetzt ist euer ETF mit einem Spread von 0,3%, also eigentlich richtig marktscharf gepreist. Aber wie liquide ist dieser Markt, beziehungsweise wie groß ist das Risiko, dass ich ihn, wenn ich in einer Stresssituation bin, so beispielsweise März 2020, die Corona-Krise, dass ich ihn dann nicht loskriege?
Ja, spannendes Thema. Also Liquidität beim ETF, wir hatten das ja sehr, sehr prominent im Rahmen der Pandemie und des starken Abverkaufs dort auch gesehen. Da gab es auch tonnenweise Studien drüber von Universitäten und weiß ich nicht alles wem. Prinzipiell muss man sagen, Finanzkrise, da sind ja noch nicht mal Jumbo-Fundbriefe gegangen. Ne? Also wir hatten ja schon teilweise einen Deadlock gehabt im Bereich von Staatsanleihen. Ne? Also dann wird's natürlich mit Hybrids auch ein bisschen schwierig.
Das waren herrliche Zeiten für jeden, der gerade Cash hatte und bereit war, dieses einzusetzen.
Auf der anderen Seite, was wir auch in der Pandemie beispielsweise gesehen haben, war ja, dass man ein ETF immer auch zu Stresszeiten handeln kann. Ja, man findet als williger Verkäufer immer einen willigen Käufer. Und das liegt einfach an diesem zusätzlichen Layer, den wir da drin haben über unsere Market Maker. Und das ist einfach mal ein Riesenvorteil, den wir haben gegenüber jetzt einem Direktinvestment in solche Anleihen. Wir hatten es ja vorher schon kurz skizziert. Gerade Hybrids ist natürlich so eine Klasse, die auch sehr stark den institutionellen Anlegern vorenthalten wird, wo ich als Retail-Investor Probleme habe, reinzukommen. Naja, und so institutionelle Anleger, die kaufen dann halt eben nicht an der Börse Stuttgart, sondern die gehen über den Primärmarkt. Und das muss man, glaube ich, auch ganz wichtig sagen. Charakteristisch für den Anleihehandel global ist einfach der Primärmarkt. Ja? Also die Emittenten handeln OTC, over the counter, direkt bilateral miteinander über Bloomberg, über Tradeweb und solche Systeme und jetzt nicht so wirklich über Börse Stuttgart oder Frankfurt.
Aber nichtsdestotrotz sollte man nicht in die Situation kommen müssen, im März 2020 ausgerechnet einen Hybrid-ETF verkaufen zu müssen, weil es kann sein, dass der dann eben an den 3-4 Stresstagen nicht so gepreist ist, wie das eigentlich in normalen Nicht-Stressphasen so wäre. Deswegen Hybridanleihen sind nichts für die risikoarme Allokation, sondern das ist was für die chancenorientierte Allokation. Deswegen steht auch eine deutlich über Marktzins liegende Rendite obendrauf. Und damit kann man es auch dann als Alternative auch zur Aktie machen. Ne? Also 6,5%, die muss man im Aktienmarkt auch erstmal verdienen. Aber ich wollte noch auf ein anderes Stichwort hinaus. Du hast gerade gesagt, der globale Markt. Und wir haben ja bislang immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt dieses riesigen Marktes betrachtet, nämlich immer nur Anleihen, die auf Euro lauten. Euro-Staatsanleihen, Euro-Unternehmensanleihen, Euro-Hybridanleihen. Ja, da gibt es natürlich auch ausländische Unternehmen, also amerikanische Unternehmen, die beispielsweise Euro-Schulden emittieren, ne, weil sie im Rahmen ihres Liquiditätsmanagements ja auch Geschäfte in Europa machen, also auch durchaus Euros brauchen können. Aber der weitaus größere Teil ist natürlich der Dollarmarkt. Und natürlich gibt's auch in anderen Währungen, namentlich im US-Dollar, Zinsen. Die sind natürlich momentan sogar ein bisschen höher. Allerdings hat man damit ja auch einen weiteren Risikotreiber, vielleicht aber auch Performance-Treiber, nämlich das Währungsrisiko. Unter welchen Prämissen lohnt sich das eigentlich, dieses Währungsrisiko bei einer Anleihe in fremder Währung einzugehen? Beziehungsweise was kann man gegebenenfalls dagegen tun?
Ja, wichtiger Punkt. Fangen wir mal vorne an. Wer letztes Jahr stark in US-Dollar investiert war, für den war ja der Abverkauf gar nicht so schlimm gewesen. Weil für uns Euro-Investoren, wenn wir in beispielsweise den Dollar unterwegs waren, haben wir ja allein mal 20% sozusagen plus bekommen über die Bewegung des Euro-Dollar-Wechselkurses. Bei Aktien sieht man generell eigentlich so also ist der Standard, dass ich eigentlich ungehedged in solche Währungsmärkte reingehe, weil das Return-Potenzial auch einfach etwas größer ist wie bei Anleihen, und dadurch gleicht es sich am Ende eh irgendwie aus, ja. Bei Anleihen ist es nicht ganz so untrivial, und es kann natürlich sehr sinnvoll sein, wenn ich in fremden Währungsmärkten unterwegs bin, dann hier auch entsprechende Währungssicherungen zu betreiben. Ich sollte mich immer fragen, was ist das schlimmere Übel, was ich eingehen kann, wenn ich in eine währungsgesicherte Anteilsscheinklasse investiere? Also wir bieten ETFs jetzt beispielsweise auf Dollaranleihen, bieten wir natürlich in Dollar entsprechend an, oder aber in Euro gehedged oder Pfund gehedged. Das kommt dann immer so ein bisschen auf das einzelne Produkt drauf an. Was ich aber damit sagen will, ist, als wir unter 1 waren in Euro-Dollar, habe ich zum Beispiel auch meinen Kunden geraten, überlebt doch mal, wenn ihr jetzt Neuinvestments macht, ob ihr das nicht lieber währungsgesichert machen möchtet. Die Währungssicherung an sich bestimmt sich über das Zinsdifferenzial der Währungen.
Zinsdifferenzial der Währung.
Ja, hört sich schlimmer an.
Ist jetzt nicht total intuitiv.
Ja, eigentlich ja. Es hört sich schlimmer an, wie es ist. Was ist das Zinsdifferenzial der Währung? Die Währung, Euro-Dollar, das Zinsdifferenzial, was ist der Unterschied der Zinsen in den beiden Währungsräumen? Du hast es eben schon richtig gesagt, Christian. In US-Dollar haben wir nun mal ein etwas höheres Zinsniveau, als wir es im Euro-Bereich haben. Und bedingt dadurch kostet den Anleger eine Währungssicherung etwas Geld. Nämlich genau dieses Zins.
Weil der Zinssatz dort höher ist. Umgekehrt, korrekt. Also wäre es für Amerikaner sehr kostengünstig oder würde sogar Geld bringen.
Richtig, ganz okay. Genau. Ganz genau. Was gerade auch ein ganz interessanter Trade ist, wenn man so sagen kann, ist beispielsweise in Euro-gehedgte japanische Anleihen reinzugehen. Weil auf einmal kriegt man auf japanische Staatsanleihen Zinsen von 3-4%. Ja? Weil ich sozusagen das Zinsniveau in Euro mit der Schuld von Japan verknüpfe. Auch nicht uninteressant, aber prinzipiell ist das letztlich diese Überlegung, die ich anstellen muss. Was kostet mich mehr? Die Bewegung in Euro-Dollar, die ich projiziere, und das ist natürlich eine Erwartung, die nicht eintreffen muss, oder das, was ich im Rahmen dieses Währungshedges definitiv zahlen muss. Und momentan ist es so, dass die auf 12 Monate betrachtet dieser Währungshedge etwa 2% kostet. Ja, also die verliere ich definitiv, wenn ich ein Jahr lang investiert bin.
2% in einem Jahr. Die Zinsdifferenz ist so hoch im Moment?
Ja.
Okay. Und es geht pur um die Zinsdifferenz eigentlich. Bei den Kosten für diesen Hedge.
Ja. Also, ja, Klammer auf, Klammer zu.
Also 90%.
Ja, ja, ja. Also fast sogar noch mehr wie 90%, ja. Okay. Es gibt, je nach ETF, gibt's manchmal noch die Besonderheit, dass eine gehedgte Anteilsscheinklasse etwas teurer ist, aber da reden wir im Zweifel über 5 Basispunkte maximal, ja. Das unterscheidet sich dann auch so ein bisschen nach Anbieter, ja. Gar nichts oder 1-2 Basispunkte. Sowas in dem Dreh. Aber ja, das Ausschlaggebende ist die Zinsdifferenz. Wie gesagt, 12 Monate, aktuell etwa 2%. Das heißt, die verliere ich auf jeden Fall.
Kriege ich das mit oder muss ich das kapiert haben, wenn ich ein solches Produkt kaufe?
Du kriegst das eigentlich nicht mit, nein. Also das sind jetzt
Daten. Also diese 2% werden nicht gesondert kommuniziert
irgendwo? Nein, genau. Genau. Und dann muss ich mir einfach die Frage stellen, wenn ich es jetzt einfach mal auf Euro-Dollar, wenn ich es jetzt einfach mal auf Euro-Dollar appliziere, ja, ich stehe bei 1,08, ja, also da standen wir zumindest vorgestern noch, dann heißt das 2%. Ich bin bei 1,10 oder ich bin bei 1,06. Das ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, ja. Wenn Euro-Dollar, wie wir es gesehen haben in den letzten Wochen, von 0,97 auf 1,10 geht, das ist signifikant. Und das ist letztlich einfach nur die Frage, die ich mir stellen muss als Anleger. Zahle ich lieber 2% sicher und riskiere nicht, dass ich so einen Move habe, wie wir es jetzt gesehen haben, oder eben nicht?
Das heißt also, wenn ich so einen währungsgesicherten Anleihenfonds kaufe, dann mache ich das nicht, um den Zinsen hinterher zu jagen, weil diese Überzinsen, die gehen mir auf der anderen Seite verloren, dadurch, dass ich eben die Kosten für die Währungssicherung habe, sondern ich mache das, weil ich vielleicht andere Schuldner haben möchte, ein anderes Profil haben möchte. Und auch dazu haben wir nochmal ein Fallbeispiel zum Abschluss mit einem wunderbaren Namen, ja. High Yield Fallen Angels, ja. Und da denke ich als alter Schimanski und Tatort-Fan an einen Schimanski-Tatort aus dem Jahre 1988. Da gab es nämlich den Soundtrack, komponiert von Dieter Bohlen und gesungen von Chris Norman, Broken Heroes and Fallen Angels. So, und was hat das jetzt bitte mit Finanzmärkten zu tun? Was ist diese Fallen Angels-Strategie?
Ja, wahrscheinlich eine der kontroversesten Namensgebungen im ETF-Bereich. Das hat sich sehr stark entwickelt im Rahmen der Corona-Pandemie. Als praktisch alles geschlossen war, gab es sehr, sehr viele Unternehmen, die per se Investment-Grade geratet waren, aber aufgrund ihres Businesses, beispielsweise Touristik, Einzelhandel, kein Geschäft mehr machen konnten, wurden von den Ratingagenturen entsprechend abgestuft, dann in dem Bereich High Yield oder der Ramsch-Anleihen, wenn man das böse sagen möchte. Und diese Unternehmen nannte man Fallen Angels, weil es waren eigentlich qualitativ hochwertige Schuldner gewesen, aber dann eben in diesem speziellen Fall, also das sind ja so Namen wie beispielsweise Macy's oder Royal Caribbean Cruise Lines, die Kreuzfahrtgesellschaften, die ganzen Airlines, American Airlines und so weiter, die ausstehende Bonds hatten, also das sind so die Paradebeispiele für Fallen Angels. Warum macht diese Strategie Sinn? Und das ist die große Abgrenzung zum Bereich High Yield. High Yield Strategien sind so aufgestellt, dass die Anleihen darin per se als High Yield Bonds, also als Ramsch-Anleihen emittiert werden. Also das Unternehmen ist von vornherein letztlich eher so im unteren Bereich der Schuldnerqualitäten angesiedelt. Fallen Angels sind alles Unternehmen, die einmal Investment Grade geratet waren, dann aufgrund welcher Ereignisse auch immer in das High Yield Segment abgestuft wurden. Und den Vorteil, den ich durch diesen systematischen Ansatz letztlich habe, ist, ganz viele Portfolio-Management-Strategien sind ja so ausgelegt, dass sie nur Investment-Grade-Anleihen investieren dürfen. Das heißt, wenn antizipiert wird, dass so ein Unternehmen abgestuft wird in den High-Yield-Bereich, dann sehen wir Folgendes, der sogenannte Spread, wie wir vorhin gelernt haben, der geht stark auseinander. Das heißt, die Preise der Bonds fallen teilweise drastisch runter, weil es kommt ein unheimlicher Verkaufsdruck auf bei diesen aktiven Managern oder auch bei passiven Strategien, die nur in Investment Grade investieren dürfen. Ich sammle dann in dieser High Yield Fallen Angels Strategie sozusagen die Unternehmensanleihen günstig ein, dann wenn der gesamte Verkaufsdruck sozusagen bereits vom Markt absorbiert wurde, und dann sitze ich einfach das Ding mal aus, ne? Weil was wir natürlich sehen ist bei solchen Unternehmen, speziell bei solchen Unternehmen, dass sie eine unheimliche Motivation haben, wieder in das Investment Grade in den Investment Grade Rating Bereich auch reinzukommen. Das heißt, das Management hat hier eine sehr, sehr starke Motivation, alles zu tun, um sozusagen ja die Kreditqualität dann wieder auf ein anständiges Niveau zu heben. Das heißt, was heißt das in Summe? Ich kaufe eigentlich günstig und versuch so ein bisschen die Reise mit nach oben mitzunehmen, ja. Und die Performance-Werte von der Fallen Angels Strategie sind durchaus ansehnlich. Also historisch hat sie sowohl Staatsanleihen als auch Investment Grade outperformed, ja. Also das kann man festhalten. Und dadurch ist es eine sehr, sehr interessante Strategie. Also du hast bestimmt die Zahlen auch.
Ja, und auch das natürlich wieder als Spiegelbild zu einer Aktienallokation. Ja, also du hast eben so ein paar Unternehmen hier erwähnt, ja, Royal Caribbean, da muss, würde ich persönlich jetzt sagen, also da trifft der Begriff Ramsch auch zu. Aber die Schwergewichte sind ja vor allen Dingen aus dem Energiebereich. Ja, ein Viertel dieser Allokation sind Energieunternehmen und die wurden ja dann gerade auch in der Corona-Zeit abgestuft. Diese ganzen auch Fracking-Unternehmen in den USA, weil man gesagt hat, na, man braucht nicht mehr der Öl. Ja, jetzt sehen wir, dass es doch anders gelaufen ist. Und da sind natürlich stabile Cashflows. Und wenn man einfach mal auf die Rendite bei Fälligkeit schaut, 7,8%, das ist genau eben das, was konkurriert mit einem Hochdividendenwert. Und alle diejenigen, die sagen, Mensch, also Hochdividendenwert, das ist genau mein Ding, egal wie man jetzt dazu stehen kann, die können auch ein solches Produkt natürlich mit in die Allokation nehmen. Und man muss, glaube ich, generell sagen, High Yield ist besser, gerade auch vom langfristigen Chance-Risikoprofil, übrigens auch in Euro, als der Ruf.
Absolut, absolut. Also auch jetzt im Bereich institutioneller Anlegerschaft ist das kein Segment, was gescheut wird. Ja. Klar, es ist keine Core-Allokation, ne? Also sollte jetzt nicht 90% meines Anleiheportfolios ausmachen. Aber ich meine, durchaus interessante Performance-Werte. Und du hast es gerade gesagt, man darf ja nicht vergessen, Anleihen werden immer so als das ungeliebte Kind eines Aktieninvestors gesehen. Aber wir haben ja teilweise auch schon substanzielle Performance-Werte. Also wer schlau High Yield gekauft hat im 2020 Corona-Pandemie, ja, da hat man mal ganz geschmeidig an der Seitenlinie 25-30% Performance gemacht innerhalb von 6 Monaten. Ja, das darf man nicht vergessen. Also da gibt's wenig Aktien da draußen, die das gemacht haben. Also Anleihen haben da tatsächlich insgesamt einen etwas schlechteren Ruf, wie sie es verdienen würden.
Muss man natürlich auch sagen, 25-30% in diesen 6 Monaten sind relativ wenig im Vergleich zu der Aktienperformance, die es damals auch zu erzielen gab. Und das Chance-Risikoprofil war eben auch zusätzlich noch ein anderes. Also das finde ich jetzt an der Stelle gar nicht so speziell. Was aufgefallen ist, deswegen zweigeteilte Schlussfrage, warum ist der im Vergleich zu den anderen Fonds so teuer? Und eine Sache will ich eben auch noch loswerden. Also ihr habt beispielsweise beim Invesco IG Corporate Bond ESG ETF 0,1% Kosten pro Jahr. Da sind 29 Millionen drin. Bei 1% wären es also 290.000 Euro. Bei 0,1% sind es 29.000 Euro, die euch für das Management dieses ETF zufließen. Also A, warum ist der High Yield von Angels verhältnismäßig so teuer? Und wie schafft man es ansonsten aber solche Portfolien zu diesen sehr, sehr günstigen Kosten aufzulegen und auch zu betreiben?
Zweigeteilte Antwort. Also prinzipiell ist es nun mal so, dass Staatsanleihen, also der Markt ist super kompetitiv. Ja, es gibt unheimlich viele Anbieter. Jeder ETF-Anbieter ist im Bereich von Staatsanleihen, von Investment-Grade, Unternehmensanleihen und dergleichen unterwegs. Dadurch, Punkt 1, Konkurrenzsituation. Punkt 2, naja, halt so ein paar Bundesanleihen zu kaufen, ist halt jetzt auch echt nicht schwierig, ne? Also da ist der Portfolio-Management-Aufwand jetzt natürlich schon ein bisschen ein anderer, wie jetzt im Bereich von Hybrids oder von Fallen Angels, wo ich natürlich erstmal extrem viel Research betreiben muss. Man sagt immer passiv, aber da ist ja wirklich, da sind Menschen dahinter, die sich hier angucken müssen, welchen Bond kaufe ich? Ach, guck mal, das Unternehmen hat 3 Bonds. Welchen davon will ich haben? Da ist kaum Liquidität. Da sind nur Instis drin. Wenn die alle auf den Verkaufsknopf drücken, haut's mir hinten die Kurve runter. Da in der Mitte, der ist gut. Ja, und das muss man ja erstmal alles irgendwie rausfinden. Dadurch ist natürlich aufwandsbedingt da die Fee etwas höher bei solchen Spezialmethodologien oder Strategien. Und vice versa auf der anderen Seite, wie können wir damit Geld verdienen? Es ist natürlich immer dieses Economies of Scale. Ne? Wir versuchen da natürlich uns einerseits schon sehr weit vorne am Markt zu positionieren mit unseren Gebühren. Und andererseits ist es halt auch einfach die Maschinerie, die bei uns von vorne bis hinten einfach sehr gut durchgetaktet ist, dass es uns ermöglicht, da auch in den wichtigen Bereichen günstige Fees zu zeigen.
So, das soll es gewesen sein. Wir haben ein bisschen überzogen, aber wir haben eigentlich auch noch diverse Themen offen. Und wenn euch das Thema Anleihen, verzinstes Investieren interessiert, dann schreibt uns in den Kommentaren doch gerne mal rein, was euch heute gefehlt hat. Welche Investmentansätze im verzinsten Bereich wir bei Simon das nächste Mal abfragen sollen, wenn wir ihn vielleicht auch mal in eine Sendung einfach spontan dazu schalten, oder was euch sonst noch an Themen außerhalb ruhig des Aktienuniversums so einfällt. Das gerne von euch in den Kommentaren. Und an der Stelle sind wir dann für heute eben am Ende. Wir verabschieden uns aus Berlin, essen jetzt erstmal eine Currywurst und sagen euch, wie immer, bleibt gesund, bleibt investiert und schaut weiter Echtgeld TV und empfehlt es auch weiter. Tschüss aus Berlin.